Achtung, eine wichtige Mitteilung.
Dieser Podcast könnte dein Leben retten.
Zu einer weiteren Podcast-Folge von und mit Meister Prepper.
Sorry, ich hatte noch ein Stück Kürbis im Hals. Nochmal hallo und herzlich willkommen zu einer Halloween-Spezialfolge. Und zwar geht es heute um die Zombie-Apokalypse, beziehungsweise um Zombies allgemein. Jetzt fragt sich mancher, okay, ist er jetzt völlig abgespaced, warum diese Folge? Und zwar hat das den Hintergrund, ich habe Anfang des Jahres mal eine Umfrage gemacht auf Instagram und habe gefragt, wollt ihr eine Zombie-Folge haben, ja oder nein? Und es war zwar knapp, aber mit knapper Mehrheit haben sich doch die Befürworter durchgesetzt, ja. Und somit sind wir hier. Ich dachte, das kann man cool nutzen für eine Halloween-Spezialfolge. Und außerdem muss ich zugeben, bin ich ein sehr großer Fan von Zombie-Filmen oder auch in meiner Zockerzeit, wo ich noch viel PlayStation gespielt habe und so, habe ich sehr gerne The Last of Us zum Beispiel gespielt. Resident Evil kennen bestimmt auch viele Leute. Ja, und Walking Dead, die Serie habe ich auch ziemlich lange geguckt. Hab dann irgendwann aufgehört, ich glaube bei Staffel 6, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber auf jeden Fall, wo dann hier der Asiate so brutal gekillt wurde, das war mir zu viel. Wo hier die Staffel mit Negan, wo da das erstmal auftaucht, wo der Asiate da so richtig krass mit dem Baseballschläger, will ich gar nicht beschreiben. Auf jeden Fall, ich kann schon krasse Sachen ab, so, aber das war mir zu krass, wie der gestorben ist. Und das war ein richtig cooler Charakter und das hat mich richtig geärgert, dass der gestorben ist. Und es war auch dann immer irgendwie das Gleiche. So, die gehen von einer Basis zur nächsten. In jeder Basis gibt's neues Problem oder eigentlich neuen Bösewicht. Eigentlich immer das gleiche Problem und dann immer ging es immer so weiter, hatte ich das Gefühl, hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. So, auf jeden Fall hatte ich auch total Bock auf diese leicht wissenschaftliche Recherche auch zum Thema Zombies. Und ja, wie gesagt, die ganzen Zombie-Filme und so. Ich habe mir letztens wieder einen reingezogen. Deswegen vorab wollte ich für euch nochmal eine kleine Liste machen. Ich weiß, es gibt unzählige Zombie-Filme. Ich werde jetzt auch bestimmt nicht alle aufzählen. Aber ich habe mal die bekanntesten oder besten, sage ich mal, habe ich mal für euch runtergeschrieben. Findet ihr auch nochmal auf Instagram, auf meiner Instagram-Seite. Folgt mir da gerne und legen wir los. Ganz bekannt World War Z mit Brad Pitt. Dann natürlich 20 Days und 20 Weeks Later. Ich meine, das war der erste Film, wo die richtig schnell laufen, die Zombies. Davor waren die immer so langsam. Dann natürlich die Resident Evil Reihe, basierend auf den Videospielen. Train to Busan ist ein asiatischer Film, auch sehr cool. Operation Overlord spielt im Zweiten Weltkrieg. Da sind die Zombies so ein Geheimprojekt der Nazis. Zombieland 1 und 2, den zweiten Teil habe ich mir letztens erst angeguckt auf Netflix. Unbezahlte Werbung hier. Geht so, ist so Comedy, kann man sagen, ne, für welche, die sich nicht ganz so viel gruseln wollen. Shaun of the Dead, auch Comedy-Richtung. The Girl with All the Gifts. I Am Legend mit Will Smith, sehr bekannt, denke ich auch. Habe ich mir sogar im Kino reingezogen. Fand ich stellenweise ein bisschen langatmig. Aber am Ende dann doch wieder viel Action und so. Sollte man auf jeden Fall mal gesehen haben. Dann einer der besten, finde ich, gibt's mehrere Teile von Wreck. Also REC, wie auf der Kamera, wenn man was aufnimmt, gibt's drei Teile, meine ich. Nee, vier sogar. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Den vierten habe ich aber selber noch gar nicht gesehen. Der zweite ist der beste. Auf jeden Fall geht's darum, ist so ein bisschen wie bei Blair Witch Project, wo einer mit einer Kamera filmt und alles so aus der Ego-Perspektive das filmt, ja, wie die Zombies da in so ein Hochhaus reinkommen. Im zweiten Teil wird dann das Hochhaus gestürmt von Polizisten und alles wird gefilmt mit diesen Bodycams der Polizisten und so. Sehr cool gemacht, solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal reinziehen, wenn ihr euch dafür interessiert. Dann Legion, ein Film, wo das sozusagen die Strafe Gottes ist und er dann diese Zombies und aber auch Engel schickt, um die Menschheit auszulöschen. Dawn of the Dead, Army of Dead, wie sie alle heißen. Cargo finde ich sehr cool, ist ein Netflix Original. Und Hashtag Alive oder Am Leben auf Deutsch ist auch ein Netflix-Film, auch ein asiatischer Film. Solltet ihr euch mal reinziehen. So, das zu den Filmen. Ich wollte es jetzt auch nicht zu ausführlich machen. Da könnte man theoretisch noch eine eigene Folge draus machen. Genauso wie zu Serien und Videospielen. Also das Thema ist sehr präsent in der Popkultur, sagt man das so. Also ist auf jeden Fall so ein beliebtes Mainstream-Thema, ne? Kommen wir aber jetzt mal zur Geschichte der Zombies. Also lebende Tote gibt es eigentlich in jeder Kultur. In China heißen sie zum Beispiel Yangshi, das sind dann so Zombies, die wiederkommen oder Geister, die die Lebenden heimsuchen, weil sie nicht richtig bestattet wurden und das dann sozusagen die Strafe ist dafür. Im arabischen Raum heißen die Ghul. Als Strafe für ein unmoralisches Leben kann man dann auch nicht mehr in Frieden ruhen und wandelt dann sozusagen als Ghul weiter auf Erden. Im nordischen bzw. skandinavischen gibt es den Draugr, wenn ich das richtig ausspreche. Das ist ein Toter, der aber in seinem Grabhügel weiterlebt und für die Menschen in seiner Umgebung eine große Bedrohung darstellt. Im kanadischen Raum gibt's dann noch den Wendigo. Das ist ein mystisches Wesen, jetzt kein richtiger Zombie, sondern eher ein Geist, der Menschen zu Kannibalen macht. Also die werden dann wiederum so ein bisschen wie Zombies und fressen dann Menschen. Ja, und diese Angst vor wiederkehrenden Toten oder Geistern hat halt dazu geführt, dass jede Kultur auch ihre eigenen Bestattungsrituale hatte. Also in Ägypten zum Beispiel die Mumien, hier in unseren Breitengraden das Verbrennen oder das Begraben etc. Im Nordischen gab's oder gibt's auch teilweise immer noch den Brauch, dass man einen Toten mit den Füßen zuerst aus der Tür trägt, damit sich der Tote nicht den Weg zurück ins Haus merken kann. Also früher war das so, es gab eine sogenannte Leichentür, extra dafür gemacht. Und wie gesagt, die Leiche wurde mit dem Bein zuerst rausgetragen, damit der Tote nicht mehr den Weg zurück ins Haus findet, beziehungsweise sich merkt, weil der Kopf war ja so gedreht, dass die Leiche nicht mehr zurückschauen konnte. Und die Tür wurde danach versiegelt. Und wenn der Tote dann wieder auferstanden ist, sozusagen, war er verwirrt, weil die Tür gab's dann nicht mehr und konnte dann die Lebenden nicht mehr weiter stören und bedrängen. Das war so eine Verwirrungstaktik. Ja, und auch in unseren Breitengraden gibt es den Glauben an die Auferstehung der Toten. Ja, und jeder, der vielleicht mal in der Kirche war, kennt bestimmt folgende Verse. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Ist aus dem Glaubensbekenntnis, ja. Nur halt mit dem Unterschied, dass Jesus nach seiner Auferstehung den Menschen helfen wollte und denen nichts Böses wollte. Also Jesus kann sozusagen als der Anti-Zombie angesehen werden. Weiterhin hat man aber auch natürlich in unseren Breitengraden an die bösen Zombies geglaubt. Hier hießen sie häufig Wiedergänger. Und es gab auch archäologische Funde auf Friedhöfen von Klöstern und so weiter, wo es echt durchbohrte Leichen gab oder mit Stein beschwert waren oder Steine in den Mund gelegt wurden, damit die sozusagen nicht zubeißen konnten, gefesselt, zerstückelt etc. alles Mögliche, was so ein bisschen die Angst der Leute zeigt, dass die Toten sich aus den Gräbern erheben könnten und mit diesen Steinen und gefesselt mit diesen ganzen Methoden wollte man halt die Untoten davon abhalten, die Lebenden heimzusuchen. Auch Seuchen wie zum Beispiel die Pest waren ein Grund, warum man so Angst hatte, ja, dass die Leute irgendwie wiederkehren und den Lebenden was Böses wollten. Auch gab es zum Beispiel ja bestimmte Sorten von Menschen, wo man dachte, ja, das könnten auf jeden Fall Untote werden, zum Beispiel Verbrecher oder Selbstmörder oder halt auch Leute, die nicht richtig bestattet wurden und sie konnten halt nicht in Frieden ruhen und sind deswegen sozusagen als Untote wiederbekommen. Ja, und manchmal gab es sogar noch Totenwachen, die sollten dann halt den Wiedergänger erschlagen, sollte er sich aus dem Grab erheben. Auch hatte diese Angst damit zu tun, dass die Methoden zur Feststellung des Todes im Mittelalter und so halt einfach nicht so gut waren wie heutzutage. Deswegen hat man den Toten dann zum Beispiel Glöckchen an den Finger gebunden oder auch wo man dann nicht mehr so an Zombies oder Untote mehr geglaubt hat, hat man trotzdem, wenn man Menschen begraben hat, hat man sozusagen eine Glocke installiert, wo dann der angeblich Tote, der dann aber doch nicht tot war, der konnte dann an so einer Leine ziehen und dann hat dann oben über der Erde eine Glocke gebimmelt. Also tatsächlich ist das wohl früher öfter vorgekommen, dass man irgendwie Leute verbuddelt hat, die gar nicht tot waren. Und ja, deswegen diese Glocken fand ich auch sehr interessant. Der Ursprung der Zombies, wie wir sie kennen, beginnt aber eigentlich in Westafrika, beziehungsweise von Westafrika ist das Ganze durch Sklavenhandel und so nach Haiti gekommen und hat sich dort im Voodoo entwickelt. Interessante Info noch zu Haiti, das war mal eine französische Kolonie, deswegen heißt die Hauptstadt auch noch Port-au-Prince und neben Haitianisch ist auch Französisch die zweite Amtssprache und Haiti wurde sozusagen von Exklaven gegründet, also die Menschen, die Sklaven haben sich erhoben, eine Revolution gestartet und den Staat Haiti dann sozusagen gegründet, sehr interessant finde ich. Und Haiti war halt nach der französischen Kolonialzeit der erste unabhängige Staat in der Karibik. Naja, auf jeden Fall hat sich in Haiti diese Voodoo-Religion sehr stark entwickelt, gibt es auch heute noch sehr stark auf Haiti und auch in den Südstaaten der USA, sehr viel in Louisiana, wo das immer noch vorkommt und die Voodoo-Priester haben die Macht oder können mit Hilfe von Giften ihre Opfer, also normale Menschen, zu willenlosen Sklaven machen. Also das ist eher so eine Strafe und die verabreichen dann ein Pulver den Menschen, also so ein bestimmtes Toxin, das aus dem Kugelfisch gewonnen wird und ja, das wird dann heimlich auf die Kleidung des Opfers getan und wenn das mit der Haut in Berührung kommt, beginnt so ein starrer Zustand des Körpers und der Mensch sieht dann wie tot aus und er wird dann auch für tot gehalten und wirklich begraben und weniger als 24 Stunden nach der Beerdigung gräbt der Voodoo-Hexe aber sein Opfer wieder aus, also richtig krank, erweckt es mit einem Gegengift zum Leben und durch weitere Mittel wird dieser Zombie dann gefügig gemacht und an der Flucht gehindert. Und es wird gesagt, dass auf Haiti jedes Jahr schätzungsweise 1000 neue Fälle derartiger Zombifizierung stattfinden. Also sehr crazy shit, finde ich. Das ist wirklich so, das sind dann halt nicht diese Menschenfresser-Zombies, aber die Leute sind dann halt wie so tot und irren umher. Und das ist eigentlich ja so eine moderne Form der Sklaverei eigentlich. Man will den Menschen gefügig machen und ja, dieser Zombie wird sozusagen dann als Sklave gehalten. Also die werden dann als Haushaltshilfen oder so eingesetzt. Ja, und dieses Wissen über die Zombies ist unter anderem durch die Besatzung von Haiti durch die USA von 1915 bis 1934 halt nach Amerika gekommen. Und George Romero hat im Jahr 1968 dann schließlich den Film Night of the Living Dead produziert. Und das war so der erste Zombie-Film, wo die Zombies auch so als menschenfressende Monster dargestellt wurden. Also es musste irgendwie ein neues Monster her. Die Alten haben irgendwie ausgedient und George Romero hat halt diesen neuen Typus von Monster, den Zombie, in diesen Film kreiert. Und seitdem ist dieses Thema Zombie so ein bisschen Kult geworden in den Filmen, vor allem in den letzten Jahren. Also mehr als die Hälfte der Zombie-Filme wurde nach 2001 gedreht. So, das zur Geschichte der Zombies. Jetzt fragt ihr euch aber bestimmt, ja, aber Zombie-Apokalypse, ist sowas überhaupt möglich? Sollte man sich auf sowas vorbereiten? Und bei meinen Recherchen bin ich auf was sehr Interessantes gestoßen, nämlich auf einen Plan vom Pentagon, der sogenannte CONOP, mit C geschrieben, CONOP 8888, wurde am 30. April 2011 zusammengefasst. Und ich lese euch mal vor, was Wikipedia dazu sagt, nämlich CONPLAN oder kurz CONOP 8888 ist ein 31-seitiger Notfallplan für Trainingszwecke der United States Strategic Command, einer Kommandogruppe des United States Department of Defense. Der Plan beschreibt die Methodik, die die US-Bundesregierung anwenden muss, um einen Angriff, einen Aufstand oder einen Ausbruch von Zombies zu stoppen. Und ich dachte erst so, say what? Aber das ist wirklich wahr, das Pentagon macht sogar Unterschiede zwischen fleischfressenden und vegetarischen Zombies. Also letztere würden wohl eher als pflanzenfressende Gespenster keine Gefahr für die Menschheit darstellen. Aber die Anleitung ist wirklich entstanden oder offenbar entstanden zwischen 2009 und 2010 in einer US-Kommandozentrale in Omaha, Nebraska. Und die Autoren haben zwar versichert, dass das so als Witz entwickelt wurde und das Dokument wird nur intern verwendet. Ja, aber interessant, es steht auf einer gesicherten Website des Pentagons und sei nicht für die Öffentlichkeit bestimmt. Also das Ganze so, ich glaube nicht, dass die wirklich an Zombies und so denken in ihrer Vorbereitung, aber das Ganze hat einen ernsten Hintergrund, nämlich wenn man für Zombies vorbereitet ist, ist man auch für alles andere vorbereitet. Weil bei einer anderen Pandemie oder anderen ähnlichen Katastrophe, sage ich mal, müsste ja das Militär ähnlich reagieren und irgendwelche Viertelstaaten, was weiß ich, absperren und für Sicherheit sorgen etc. Und weiterhin interessant, die US-Gesundheitsbehörde Centers of Disease Control and Prevention, CDC abgekürzt, in Atlanta erklärt in einem Comic auf ihrer Website, was man zum Schutz vor einem Massenausbruch des Zombie-Virus tun sollte. Und man sollte halt im Haus haben Erste-Hilfe-Kasten, Wasser und Essen für mindestens 3 Tage, Funkgeräte, Kleidung, Decken, Bargeld, Ersatzschlüssel fürs Auto und Wohnung etc. etc. Insgesamt 21 Dinge stehen auf dieser Liste und da schließt sich wieder so der Kreis zum Preppen. Denn dieser Comic sollte nicht nur unterhalten, sondern auch aufklären. Und die grundlegende Message ist, wer auf Zombies vorbereitet ist, ist auf alle Naturkatastrophen vorbereitet. Also sehr interessant, wie ich finde. Macht für mich auch total Sinn, also gute Nachricht für euch alle, die ihr euch auf eine Zombie-Apokalypse vorbereitet. Selbst wenn es nicht stattfindet, ihr seid auf alles andere auch vorbereitet. So, jetzt habe ich auch Fragen aus der Community bekommen, wie so eine Zombie-Apokalypse oder so ein Zombie-Virus überhaupt entstehen könnte und wie man sich am besten vor Zombies schützen könnte beziehungsweise sie bekämpfen könnte. Und fangen wir erstmal mit der Zombie-Entstehung an sich an. Und zwar gibt es die Theorie, dass zum Beispiel eine mutierte Grippe Zombies entstehen lassen kann oder ein mutiertes Tollwutvirus. Tollwutvirus wird für mich total Sinn machen, weil man sieht das ja dann bei den Füchsen oder so, die dann Tollwut haben. Schaum vorm Mund, aggressives Verhalten. Tollwut führt auch so gut wie immer zum Tod. Also hat sehr viele Zombie-Charakteristiken. Charakteristika, sagt man, ne? Ich sollte nicht so viele Fremdwörter benutzen. So, weiterhin gibt es die sogenannten Prionen. Das sind krankheitserregende Eiweiße. Wusste ich auch nicht, dass es sowas gibt. Also kein Bakterium, kein Virus, sondern Eiweiß. Das BSE auch Rinderwahnsinn auslöst. Habt ihr bestimmt schon mal gehört davon. Macht auch die Kühe so richtig, wie so Zombies und kommen gar nicht klar. Sowas könnte natürlich auch irgendwie mutieren und theoretisch irgendwie auf Menschen überspringen und Zombies machen. Ja, dann gibt's noch ganz verrückte Sachen. Also wer Videospiele und so kennt, der kennt vielleicht auch die Headcrabs aus Half-Life. Das sind so Aliens, die dann die Menschen befallen, sich an den Köpfen festsaugen und zu Zombies machen. Klar, Zauber, Magie, Drogen sieht man auch, können zombieähnliche Zustände auslösen. Also wer irgendwelche Dokus über Crocodile und wie dieses ganze Zeug da heißt, mal sich anschaut, dann sehen die Konsumenten wirklich nach kürzester Zeit wie Zombies aus. Dann sehr interessant finde ich Parasiten, die in der Tierwelt wirklich Zombies kreieren. Also da gibt's wirklich ganz crazy Sachen. Es gibt zum Beispiel einen Pilz, also ich glaube auch auf diesem Pilz basiert auch die Idee von The Last of Us, der dann, also dieser Pilz befällt die Menschen, die dann auch so zu aggressiven Menschen werden, wie so Zombies auch. Und es gibt wirklich einen Pilz in der Natur, der Ameisen befällt, und dieser Pilz kann die Kontrolle über die Ameise übernehmen und führt die Ameise dann auf einen Strauch oder kleinen Baum, und dann beißt sich die Ameise auf Befehl dieses Pilzes an der Unterseite des Blattes fest. Und dann wächst dieser Pilz richtig krass aus dem Kopf der Ameise raus, also dieser Fruchtkörper, dieser große Pilz, produziert dann neue Sporen, und die Sporen fallen dann durch die Schwerkraft wieder runter auf die Erde, und somit werden wieder neue Ameisen infiziert und zu Zombie-Ameisen sozusagen. Und das ist so ein richtiger Kreislauf, der so richtige Ameisenfriedhöfe entstehen lässt, weil sobald sich die Ameise halt am Blatt festgebissen hat, stirbt sie halt, und der Pilz wächst aus der Ameise raus. Richtig crazy shit. Dann war ich vor nicht allzu ferner Zeit in Berlin, im Naturkundemuseum Berlin, und da gibt es eine ganze Abteilung, so einen ganzen Bereich, der sich mit Parasiten beschäftigt, und da gab es auch einen anderen Parasiten, so ein Wurm oder Egel eher gesagt, der auch das Verhalten von Ameisen manipuliert und sie dazu bringt, also es, so der befällt dann die Ameise, so mehrere dieser Egel befallen die Ameise, und ein Gehirnwurm hat die besondere Aufgabe, das Gehirn der Ameise zu befallen und die zu steuern, und der bringt die dazu, abends auf einen Grashalm zu klettern, sich dort festzubeißen, um letztendlich morgens, wenn Schafe kommen, die das Gras fressen, mitgegessen zu werden. Und somit gelangt dieser Parasit wiederum in den Endwirt, in das Schaf. Richtig interessant, dieser ganze Zyklus dauert 6 Monate. Und zwar, ja, gedeiht das wieder in dem Schaf, vermehrt sich. Das Schaf köttelt auf die Wiese. Diese Köttel werden wiederum von Schnecken gegessen. Und dann entstehen Eier in den Schnecken. Die Schnecken husten diese Eier aus. Und dieser Schleim wird wiederum von den Ameisen gegessen. Und dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. So infiziert sich die Ameise und klettert auf ein Blatt, beißt sich fest und wird dann wiederum vom Schaf gegessen. Also richtig kompliziert auch. Dann gibt es noch sowas Ähnliches mit einem Bandwurm und Stichling, also mit den Fischen. Nämlich, da wird auch die Larve von dem Wurm erstmal von einem Krebs gegessen. Dieser Krebs wird dann von einem Stichling geschnappt. Und hier ist ganz interessant auch, es muss unbedingt ein Stichling sein. Auf dessen Immunsystem hat sich dieser Parasit spezialisiert. Und der bringt wiederum auch das Verhalten des Stichlings so durcheinander, dass sich dieser in den Selbstmord treibt und also alle Vorsicht fallen lässt und in offene Gewässer schwimmt. Dann wird dieser Stichling von einem Vogel gefressen und da will der Parasit letztendlich hin in den Vogeldarm. Und dann dachte ich mir auch so, boah, faszinierend, was es alles so in der Natur gibt. Also auch ziemlich eklig, finde ich, und krank, aber ja, irgendwie scheint nichts unmöglich zu sein. Deswegen die Story von The Last of Us mit den Pilzsporen, die Menschen irgendwann infizieren, wer weiß. Dann zur Frage, wie schnell würde sich denn so ein Zombie-Virus überhaupt verbreiten? Also da antworte ich jetzt mal, wie ein guter Anwalt das immer so schön sagt, es kommt darauf an. Und zwar kommt es unter anderem darauf an, auf den R-Wert haben wir ja seit Corona wahrscheinlich auch öfter von gehört. Und zwar beschreibt der R-Wert, wie viele gesunde Menschen ein Infizierter wiederum ansteckt. Also der R-Wert ist auch die Basisreproduktionszahl genannt. Ja, je höher die ist, desto exponentieller steigt die Kurve nach oben der Infizierten natürlich. Wenn ein Mensch nur einen ansteckt, ist das natürlich nicht so schlimm, als wenn er direkt 2, 3 Menschen ansteckt. Da geht das natürlich alles viel schneller mit der Infizierung der gesamten Menschheit. Wenn wir jetzt zum Beispiel davon ausgehen, dass das Virus durch Husten oder ein Mensch hustet Pilzsporen und infiziert wieder andere Menschen, ne? Wie viele Menschen werden denn infiziert? Darauf kommt es dann an, ne? Oder ist es so, dass der Mensch erst gebissen werden muss und dann, ne, wie im klassischen Zombie-Film, dann auch selber zum Zombie wird, ne? Also das kann halt viele verschiedene Faktoren haben. Es kommt halt darauf an, wie sieht das Zombie-Virus oder das Zombie-Dasein letztendlich aus. Auch ausschlaggebend ist zum Beispiel die Inkubationszeit. Also die Inkubationszeit beschreibt den Zeitraum von der Ansteckung bis zu den ersten Symptomen. Und ja, das kann halt Vor- oder auch Nachteile haben. Ja, und wenn die Inkubationszeit zum Beispiel länger ist, dann könnte sich das Virus zum Beispiel eigentlich schneller verbreiten, weil wenn zum Beispiel ein paar Tage vergehen zwischen den ersten Zombie-Symptomen und der Ansteckung, dann könnte derjenige oder diejenige ja in ein Flugzeug steigen, auf einen anderen Kontinent fliegen oder in ein anderes Land und dann wäre die Welt ja in kürzester Zeit ja total befallen. Wenn die Inkubationszeit wie in vielen Zombie-Filmen ja relativ kurz ist, also man wird gebissen und kurze Zeit später wird man selber zum Zombie, kann wiederum ein einzelnes Land sehr schnell fallen oder komplett infiziert sein. Aber das würden ja die anderen Länder relativ schnell checken, glaube ich. Oder spätestens die anderen Kontinente und würden sich halt total abschirmen und diese Länder halt absperren. Und da wäre es wiederum ja vielleicht einfacher, die Zombie-Apokalypse abzuwenden. Weiß ich jetzt nicht. Aber auch hierzu gibt es eine wissenschaftliche Antwort, nämlich amerikanische Mathematikstudenten haben berechnet, wie schnell sich eine filmtypische Zombie-Seuche ausbreiten würde. Nach 100 Tagen wären weltweit weniger als 300 Menschen am Leben. Also das sieht sehr düster aus, würde ich sagen. Vielleicht noch zum Abschluss, ja, was müsst ihr tun, um zu diesen 300 Menschen, die am Ende noch übrig bleiben, zu gehören? Also in den Film sieht man ja immer, wie die Leute den Zombies den Kopf mit einer Schrotflinte wegballern oder so. Aber eigentlich sagen Experten, dass Weglaufen die beste Option wäre, denn ein offener Kampf würde das Virus noch mehr verbreiten, weil natürlich, klar, umherfliegende Zombie-Köpfe, Arme, Beine, Blut, das umherspritzt, würde den Virus ja noch viel schneller verbreiten, als es sonst schon der Fall ist. Das finde ich auch so witzig an diesen Zombie-Film. Also wird voll rumgemetzelt und mit einer Kettensäge im Nahkampf werden die Zombies da massakriert und überall so Blut spritz und alles gar kein Problem. Die Leute haben Zombie-Blut, überall Blut, Gedärme auf sich drauf. Alles kein Problem. Aber sobald die einmal gebissen werden, oh, dann muss der sofort erschossen werden, weil sonst wird er ein Zombie. Ist halt Zombie-Film-Logik, ne? Was ich noch witzig fand, habe ich in einem YouTube-Video gesehen, zu Taktiken gegen Zombies. Ihr könnt euch eine Rolltreppe in euer Haus bauen, in die entsprechende Richtung nach unten natürlich, oder so ein Laufband. Und euch dann im oberen Stockwerk verschanzen. Und weil die Zombies ja so langsam sind, kommen die gar nicht die Rolltreppe hoch. Fand ich eine ganz sympathische Idee. Funktioniert natürlich nur so lange, bis irgendwann der Strom ausfällt. Denn natürlich, wenn über 99% der Menschen auf der Welt Zombies sind, dann gibt's natürlich keine Infrastruktur mehr, keine Leute, die sich um Strom, Abwasser und die ganzen Geschichte kümmern. Ja, deswegen endet das zwangsläufig mit einer totalen Apokalypse und wahrscheinlich Ausrottung der Menschheit. Deswegen, ich möchte nicht, dass sowas passiert. Ich glaube, es wird auch nicht passieren. Wie gesagt, nach 100 Tagen wären weltweit weniger als 300 Menschen am Leben. Hört sich nicht gut an, deswegen lasst uns hoffen, dass sowas nie passiert. Ich bedanke mich für eure Zeit, fürs Zuhören. Wir sind auch schon am Ende dieser Halloween-Folge. Wenn euch das gefallen hat, abonniert mich auf YouTube, Instagram, Facebook, wo ich auch immer bin. Bewertet mich mit 5 Sternen auf iTunes, das würde mich sehr freuen. Ich hoffe, dieses Halloween-Spezial hat euch ein bisschen entertained. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was lernen. Und wenn die Welt bis dahin nicht untergegangen ist, hören wir uns bei der nächsten Folge.